Gary Smalley und John Trent sind zwei Autoren, die zusammen ein Buch geschrieben haben über verschiedene Charaktere, wie sie in einer Familie vorkommen. Und sie beschreiben vier verschiedene Charaktere im Bild von vier verschiedenen Tieren, wie sie immer wieder in Familien auftreten. Das erste Bild, oder der erste Charakter, den sie beschreiben, ist der Löwe. Wie gesagt, in Familien gibt es Charaktere, die sind so wie Löwen. Das sind so die vielleicht ruhigen, aber sehr kräftigen und sicheren Menschen, so Orte, wo man auch Sicherheit findet, hinter denen man sich auch mal verstecken kann und so. Und er beschreibt so sozusagen die Stärken und Schwächen von diesen Löwencharakteren, weil der ist dann vielleicht jemand, der ruhig ist, der ist nicht unbedingt so super dynamisch ist, wo man manchmal denkt, wieso liegt der jetzt schon wieder da rum und so. Aber auch einen hohen Wert hat in der Familie, wenn es so einen Charakter gibt. Der zweite Charakter sind die Golden Retriever. Wir haben zu Hause in unserer Familie einen Golden Retriever. Das sind diese mittelgroßen Hunde, die einfach die schlechtesten Wachhunde aller Zeiten sind. Wir haben sehr oft Gäste bei uns, egal ob sie der bei denen jemals gesehen hat oder nicht. Der begrüßt sie immer herzlich und weht und will spielen mit ihnen und sorgt für gute Stimmung und ist so ein Bindeglied in unserer Familie wirklich auch. Und sie sagen, auch das ist so ein wichtiger Charakter oder eine wichtige Persönlichkeit, wenn sie in der Familie vertreten ist. Sie hat Stärken und Schwächen, diese Person, oder dieser Charakter. Also er hat, ist wie gesagt jemand, der sehr viel Einigkeit produziert oder auch Zusammenhalt schafft. Aber auf der anderen Seite manchmal auch irgendwie Konflikte vermeidet oder Dinge nicht so richtig auf den Punkt bringen kann. Der dritte Charakter sind die Otter. Und ich habe mich jetzt nicht genau mit Ottern beschäftigt, aber was ich verstanden habe daraus, ist irgendwie, die entwickeln das so als einen Charakter, der eben eigentlich sehr witzig ist und immer irgendwie für Humor sorgt und immer irgendwie Spaß macht in der Familie. Und solche Personen werden gerne mal als oberflächlich betrachtet, aber man unterschätzt, wie wichtig es ist, einfach mal ein bisschen für Heiterkeit zu sorgen in der Familie und nicht mal alles so schwer und tief und so zu nehmen. Und der vierte Charakter, den sie beschreiben, sind die Biber. Und die Biber sind die ganz Fleißigen, die mit ihrer langen Aufgabenliste immer da sind und die dann immer abarbeiten und jedes Mal ein Häkchen daneben machen und irgendwie alle Details immer schaffen und alle Enden immer vernähen können in der Familie. Und das ist ein bisschen vielleicht wieder so das Martha-Syndrom haben in unserem christlichen Sprachgebrauch. Aber auch sie sind wichtig. Also sie sind wichtig, weil sie viele Dinge tun, die die anderen nicht hinbekommen, die wichtig sind für die Familie. Und es hilft nicht, auf sie herabzuschauen und zu sagen, ja, die sind immer irgendwo bloß am Schaffen, die sind gar nicht richtig in der Familie drinnen. Jeder hat eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Rolle. Der Titel der Predigt ist, wie liebt man gute Menschen, die unvollkommen sind. Wie liebt man gute Menschen, die unvollkommen sind? In unserer Gemeinde in Berlin sind wir 140 Mitglieder und wir sind alle, glaube ich, gute Menschen, die unvollkommen sind. Im Philipperbrief, den könnte man dann aufschlagen, wir haben schon vorgelesen aus Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, Vers 1 spricht Paulus für die Gemeinde in Philippi und er sagt, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und denn jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und für gewöhnlich, wenn wir an den Philipperbrief denken, denken wir an so, das ist so der Brief der Freude, das heißt auch später, freut dich in dem Herrn alle Wege, und er sagt sehr viele positive Dinge über die Gemeinde in Philippi. Und auch hier, er beginnt damit, indem er sagt, bei euch sind schon so viele gute Dinge, Ermahnung in Christus. Ihr ermahnt euch gegenseitig, das ist großartig. Und zwar in Christus, ihr helft euch gegenseitig, Christus ähnlich zu werden. Ihr habt herzliche Liebe, ihr habt Barmherzigkeit miteinander. Das ist großartig, das ist wertvoll. Jetzt macht meine Liebe noch dadurch vollkommen, also sie war nicht vollkommen, macht meine Liebe dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Wahrscheinlich gab es auch ein bisschen so eine Uneinigkeit unter den Geschwistern in der Gemeinde. Dass ihr gleiche Liebe habt. Ja, vielleicht so ein bisschen selektive Liebe. So, okay, ich beschäftige mich mehr mit dem, aber den vermeide ich eher. All diese Dinge gab es auch in der Gemeinde. Und dann erklärt er dieses an vier verschiedenen Beispielen im Philipper Kapitel 2. Und zwar zuerst ab Vers 6, meine ich, ist es am Beispiel von Christus. Er sagt, ja, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er entäußerte sich selbst, das sagt die schon, und damit er, also kam dann auf die Erde und, warum klingt sie schon an, jetzt muss ich doch nachgucken, aber das meiste aus dem Philipperbrief kann ich auswendig, das ist einer meiner absoluten Lieblingsbriefe. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, den wir alle Namen erhaben, erst, dass er den Namen Jesu und sich beugen soll, die Knie aller derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Namen, alle Zungen den Namen Christi bekennen. So, er erklärt dann erstmal ein Beispiel von Jesus. Schau mal, was Jesus gemacht hat. Jesus war im Himmel. Er war den Menschen völlig gleich, er war Gott völlig gleich. Er brauchte niemanden. Aber trotzdem hat er sich herabgegeben zu uns auf die Erde. Und nicht nur das, er hat sich sogar erniedrigt, unter uns Menschen gestellt und hat uns gedient und hat sich sogar geopfert und sein Leben gegeben für uns. Und darum hat Gott ihn auch erhöht. Und er erklärt dieses Prinzip, diese Bereitschaft, also sich für den anderen aufzuopfern und auch mit schwierigen Dingen umzugehen, einander füreinander ein hingegebenes Leben zu führen. Zunächst mal ein Beispiel von Christus. Danach erklärt es an seinem eigenen Beispiel. Dann erklärt es am Beispiel von Timotheus. Und zum Schluss, an vierter Stelle, erklärt er das am Beispiel von Epaphroditus. Und als ich diese Predigt oder eine ähnliche Predigt in Berlin gehalten habe, habe ich vor dem Gottesdienst jemand gefragt, worüber predigst du denn heute? Ich habe gesagt, über Epaphroditus. Und er hat gesagt, oh ja, Thyroiditis, das ist diese Schilddrüsenentzündung, oder? Also, es gibt selten Predigten, wenn Epaphroditus, weil er halt nur einmal in der Bibel vorkommt. Aber das ist kein lateinischer Name für eine Krankheit, sondern das ist tatsächlich ein Name von jemandem aus der Bibel, Epaphroditus. Und dann hat er gesagt, ah, okay, dann bin ich mal gespannt. Und über Epaphroditus werden interessante Sachen gesagt. Jemand hat das vorher vorgelesen. Die uns eigentlich eine Antwort darauf geben, auf die Frage, wie liebt man gute Menschen, die unvollkommen sind? Und zunächst mal ist es sehr spannend, ich weiß nicht, ob ihr so folgen konntet, als mir das vorher vorgelesen hat, über die ganzen Details, aber es ist sehr spannend, weil er spricht darüber, in Kapitel 2, Vers 25, sagt er, ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden. Er sagt über Epaphroditus erstmal, er ist unser Bruder. Und das ist eine sehr wertschätzende Aussage. Also im ersten Jahrhundert waren die Gesellschaften sehr gespalten. Die griechische Gesellschaft teilte sich auf in Griechen und Barbaren. In der Wahrnehmung der Leute. Es gab die Gebildeten und die Ungebildeten, aber dazwischen gab es nicht viel. Die römische Gesellschaft teilte sich in Römer, römische Staatsbürger und diejenigen, die vom römischen Staat unterworfen wurden, Sklaven. Das waren so die Kategorien, in denen Menschen gedacht haben. Und die Christen haben da einen unglaublichen Unterschied gemacht, indem sie die Haltung hatten, erstmal alle Menschen sind Brüder und Schwestern, so in manchen christlichen Briefen ist das so geschrieben, also wo sie sagen, wir sind eigentlich alle Brüder. Alle Menschen, weil wir stammen, sind alle von Gott geschaffen. Und das war einer der Gründe, warum sie sich um Leute gekümmert haben, die von der Gesellschaft völlig ausgestoßen waren. Und vor allem innerhalb der Gemeinde haben sie sich als Brüder und Schwestern verstanden. Und Paulus hat gesagt, da gibt es da keine Sklaven mehr und Freie. Da gibt es da keine Frauen und keine Männer mehr. Wir sind alle eins in Christus. Und ich weiß nicht, wie es da geht. Manchmal, also in meiner leiblichen Familie, gibt es so, wenn es große Familientreffen gibt, die Leute, die du so ein bisschen vermeidest, weil du denkst, wow, okay, wenn ich mit ihm spreche, wird es wieder schwierig werden und dann versuche ich mal lieber also mit anderen zu sprechen und so weiter. Aber wir als Christen in einer Gemeinde müssen uns einfach bewusst machen, die Person neben dir, vor dir, hinter dir, das sind dein Bruder und deine Schwester und du wirst die Ewigkeit mit ihnen verbringen. Und der beste Weg, um eine gute Beziehung aufzubauen, ist schon mal hier auf der Erde mit anzufangen. Wir werden uns einander nicht vermeiden können. Paulus sagt, Epaphroditus ist mein Bruder. Dann sagt er, er ist mein Mitarbeiter. Er ist jemand, der nicht nur gesagt hat, okay, Arbeit finde ich eine super Sache. Also ich finde Arbeit eine ganz faszinierende Sache. Ich könnte Leuten stundenlang beim Arbeiten zugucken. Nee, das war ein echter Mitarbeiter. Jemand, der wirklich da hingegangen ist und sich Mühe gemacht hat und gesorgt hat und wirklich mitgearbeitet hat. Paulus redet sehr wertschätzend über ihn. Er sagt, er ist mein Mitstreiter. Das ist ein griechisches Wort, hier impliziert wirklich mein Mitsoldat. Jemand, der wirklich kämpft für den Glauben. Jemand, der sich einsetzt. Epaphroditus wurde geschickt, Paulus war im Gefängnis. Und wann Epaphroditus Christ geworden ist, erfahren wir hier nicht, aber wir haben einen kleinen Hinweis darauf, nämlich sein Name. Sein Name ist Epaphroditus. Und Paulus hatte seine dritte Missionsreise, ich glaube so 56 nach Christus war die beendet, 8 Jahre später, spätestens ist er gestorben, als er den Philipperbrief schreibt, sitzt er im Gefängnis. Irgendwo auf der ersten oder auf der zweiten Missionsreise ist ein Philippi vorbeigekommen und hat... Und dort ist Epaphroditus vermutlich zum Glauben gekommen oder vielleicht durch Geschwister, die nachdem er dort war, zum Glauben gekommen sind. Aber sein Name ist Epaphroditus. Das heißt derjenige, der Aphrodite zugewandt ist. Und die Aphrodite war jetzt eine griechische Göttin. Also es ist relativ wahrscheinlich, dass er kein Kind von christlichen Eltern war, der irgendwie in der Gemeinde aufgewachsen ist. Weil du würdest als Christ nicht unbedingt dein Kind so nennen wollen. Also der einer griechischen Göttin zugewandte Person oder so. Ne? Also muss irgendwie jemand sein, der diesen Hintergrund hatte, also einen hellenistischen, griechischen Hintergrund, dann zum Glauben gekommen ist. Und dann sagt er, er ist eben ein Mitarbeiter und ein Mitstreiter. Er wurde geschickt, um eine Unterstützung für die Gemeinde, aus der Gemeinde in Philippi zu Paulus nach Rom zu bringen. Und das sind ungefähr 1200 Kilometer Reise. Das ist nicht etwas, wie du dich heute im Flieger setzt und dann bist du in 2 Stunden da, sondern das waren so in den Maßstäben der Zeit damals so 5 bis 6 Wochen Reisezeit. Und in dieser Zeit war er unterwegs und ist krank geworden, wie wir erfahren. Er ist also richtig gefährlich krank geworden, dass sie Sorge hatten, dass er sterben würde. Und diese Botschaft, dass er sterben könnte, hat sich irgendwie dann auch wieder zurückgetragen nach Philippi und die haben sich wieder um Sorgen um ihn gemacht. Aber es ist offensichtlich gewesen, dass er sich wirklich eingesetzt hat für das, was er dort macht. Ja? Und Paulus sagt, er ist mein Mitarbeiter und mein Mitstreiter. Er sagt, er ist euer Abgesandter und er ist ein Helfer in meiner Not. Das Wort Helfer hier im Griechischen ist Liturgos. Und man hört schon ein bisschen das Wort Liturgie raus. Es impliziert jemand, der seine Aufgabe nicht nur als eine Aufgabe wahrnimmt, die es zu erledigen gibt, sondern wirklich als eine geistliche, mit einer geistlichen Bedeutung seiner Arbeit zumisst. Der wirklich sagt, das ist eine heilige Aufgabe, die ich hier vollbringe für Gott, dass ich jetzt hier in dieser Form diene und es macht. So redet Paulus über ihn und man denkt so, naja, also das muss ein richtig toller Typ gewesen sein, ja? Diese Epaphroditus und war er bestimmt auch in Gottes Augen. Aber was wir zwischen den Zeilen lesen, ist, dass er irgendwie durch diese Dynamik, dass die einen haben davon gehört und dann, dass er krank ist und die haben sich Sorgen gemacht, dann hat Epaphroditus davon gehört, dass die sich wiederum Sorgen machen. Irgendwie muss er in dem Ganzen hin und her Heimweh bekommen haben. Weil er wollte wieder zurück. Und er war ganz traurig, dass die sich Sorgen machen und jetzt war er doch eigentlich als Unterstützung für Paulus dahingeschickt worden. Und dann nach ein paar Wochen kriegt er schon wieder Heimweh und will wieder nach Hause zurück. So, Paulus hätte diesen Brief ganz anders schreiben können. Und Paulus hätte über Epaphroditus ganz anders sprechen können. Hätte sagen können, jetzt habt ihr mir Epaphroditus geschickt. Was für eine Flasche. Jetzt hat er schon wieder Heimweh. der ist doch gekommen, ihr habt ihn doch geschickt, ja, ihr habt ihn doch extra abgesandt, habe ich überlegt, wen schicken wir da hin? Und damit der Paulus Unterstützung bekommt hier im Gefängnis. Der war, also hatte Hausarrest, der weiß nicht, dass er hinterher in Ketten saß oder so, aber er konnte nicht aus dem Haus, er konnte nicht viel machen. Also brauchte jemand, der wenigstens rumrennt und viele Aufgaben erledigt, wenn die Evangelium mitarbeitet. Paulus hätte sich beschweren können. Aus weltlicher Sicht zu Recht, dass sie irgendwie den Falschen ausgesucht haben dafür. Aber das macht er nicht. Da reden wir erstmal sehr, sehr wertschätzend über ihn. Sagt, das ist mein Bruder, das ist ein echter Mitstreiter, das ist ein Mitarbeiter, ein echter Abgesandter, der hat viel auf sich genommen, der ist ein echter Helfer, der seine Aufgabe auch wirklich als heilig und ernst ansieht. Aber er hat kein Verlangen nach euch gehabt. So wie liebt man gute und vollkommene Menschen? Ich denke, als erstes, wir wollen die Stärken voneinander anerkennen. Wirklich eine echte, ernst gemeinte, ehrliche Wertschätzung füreinander entwickeln und sagen, okay, also was ich an dem Bruder hier schätze, das ist wirklich das und das benennen können, aufzählen können, für uns selber und einander zum Ausdruck bringen. Und als zweites müssen wir lernen, die Unzulänglichkeiten voneinander zu akzeptieren. Erstmal. Ja, der erste Schritt ist wirklich anzunehmen, dass mein Bruder unvollkommen ist. Und einfach zu sagen, ja, das ist so. Und anzuerkennen, ich bin auch unvollkommen. Also, wenn wir diese Grundlage nicht haben, werden wir immer irgendwie aneinander geraten und mit dem Finger aufeinander zeigen und uns genervt voneinander sein in irgendeiner Form. Aber wir wollen lernen, einander die Stärken voneinander anzuerkennen und unsere Unzulänglichkeiten anzunehmen, zu akzeptieren. Paulus sagt, nehmt ihn auf mit dem Herrn mit aller Freude, haltet solche Menschen in Ehren. Schon echt bemerkenswert, wie auch über die ganze Gemeinde spricht. Ne? Also auch im Kapitel 2 am Anfang sagt er eben, okay, ich sehe, das ist da und das ist da und das ist da. Es ist nicht, dass er nicht bereit ist, Probleme anzusprechen. Weil er sagt ihm dann auch, okay, dann macht meine Freude doch dadurch vollkommen, dass ihr jetzt auch noch einig miteinander werdet. So, eigentlich eine wichtige Eigenschaft von der christlichen Gemeinde, sollte man meinen, ja? Und irgendwie war Uneinigkeit da. Er hat sogar den Mut, es konkret anzusprechen. In Kapitel 4 sagt er im Vers 1, also meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Erstmal wieder auch sehr wertschätzend. Er sagt, ihr seid meine Freude, ihr seid meine Krone. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei. Sie haben mit mir zusammen für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Paulus ist nicht davor zurückgeschreiten, um Probleme direkt anzusprechen. Er war bereit, sogar das beim Namen wortwörtlich zu nennen. Fängt damit an, indem er sagt, ihr seid meine Freude, ich schätze euch, ihr seid mir sehr wertvoll. Und jetzt sagt er, und die Evodia und Syntyche, die ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Und ich glaube, er hat da was angesprochen, was sowieso allen schon bekannt war. Also ich glaube nicht, dass die Geschwister da saßen und sagen, Evodia und Syntyche, wirklich? Die haben Probleme miteinander? Die sind uneinig? So eine Überraschung wusste ich gar nicht. Ich glaube, alle wussten es. Möglicherweise hat sich keiner so richtig getraut, es anzusprechen und es zu sagen. Und dann macht Paulus das jetzt und sagt so, ich habe mitbekommen, dass irgendwie Uneinigkeit ist. Das klingt ja am Anfang von Kapitel 2 auch schon an. Und Evodia und Syntyche waren vielleicht nicht der einzige Grund, aber vielleicht ein wichtiger Grund, worüber es immer wieder Streit gab. Und er benennt es und sagt, ja. Und es ist wichtig, dass ihr beide eines Sinnes seid. Und er lässt sie damit auch nicht im Regen stehen, indem er sie einfach bloßstellt und sagt so, hey, also hier dir zwei, so, und dann so zwei Leuchter auf die beiden gerichtet, und dann sagen, ah, das sind die Bösen oder so. Nee. Er sagt, und er mahnt die anderen Geschwister, er sagt, ja, mein Gefährte, mein treuer Gefährte, und es ist nicht klar, wen er damit meint. Vielleicht hat er bewusst gesagt, so, ja, mein treuer Gefährte, und dann haben sich die Geschwister gefragt, meint er es nicht? Oder wen meint er es eigentlich hier? Und dann um allen die Verantwortung zurückzugeben, zu sagen, ihr seht es doch, ihr wisst es doch. Ja, steht ihnen bei, wenn ihr ein treuer Gefährte von mir seid. Warum? Und dann wieder sehr viel Wertschätzung. Die haben mit mir zusammen gekämpft fürs Evangelium, diese zwei Schwestern. Zusammen mit Clemens und mit den anderen Mitarbeitern. Und ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Aber er scheint nicht zurück von uns zu sagen, okay, wir haben einen Konflikt. Ich ermutige, ich ermahne euch wirklich, zusammenzuarbeiten, das zu lösen und zu überwinden, weil diese ungelösten Konflikte sind Gift für die Gemeinde, sind wie dieser Sauertag, der sich so nach und nach durcharbeitet und am Ende vieles kaputt macht, was im Guten da ist. Und es braucht Mut, um Konflikte zu benennen. Und es braucht Mut, um Konflikte anzugehen. Und ich merke es auch immer wieder in unserer Gemeinde, dass also Scott und Lynn sind jetzt seit, mal sehen, anderthalb Jahren nicht mehr in Berlin. Miriam und ich arbeiten für die Gemeinde, wir haben ein tolles Leitungsteam. Und aber was durch Scott und Lynns Unterstützung wirklich gekommen ist, dass Konflikte, die über Jahre da waren, in Bezug auf Leute, auf Geschwister, die fragwürdige, also Glaubenshaltungen hatten über bestimmte Themen, die sehr zentral sind, Konflikte zwischen Geschwistern, die nicht gelöst wurden, dass diese Dinge wirklich proaktiv angegangen werden konnten und gelöst werden konnten. Und wir waren ein bisschen überfordert damit, also das zu lösen. Wir wussten es, aber wir haben es nicht gelöst bekommen. Und auch jetzt, also Scott und Lynn sind nicht mehr da. Sie sind im Glauben ein gutes Stück reifer gewesen als die meisten von uns im Leitungsteam. Und also mir wird jetzt bewusst, jetzt sind wir diejenigen, die dran sind, um diese Dinge anzugehen, um diese Dinge zu benennen, wenn sie denn da sind. Und das sind keine Sachen, wo dann irgendwie nach 3 Monaten die ganze Gemeinde umgefallen ist, aber wenn man die Sachen einfach laufen lässt, dann wird es nach und nach die Gemeinde lähmen und schwächen. Und deswegen müssen wir beständig dabei sein, nicht auf eine negative Art und Weise mal bloß die Probleme zu finden in der Gemeinde und dann damit umzugehen, sondern einfach die Dinge, die da sind, die Dinge, die offensichtlich sind, zu benennen, damit umzugehen und sie zu lösen. So wie liebt man gute und vollkommene Menschen, wir erkennen Stärken an, wir akzeptieren Schwächen, niemand muss perfekt sein, aber wir benennen die Probleme und gehen mit Gnade und Wahrheit, wie Jesus, miteinander um. Jesus war total gnädig mit Menschen und war beschrieben durch Wahrheit, hat die Dinge auch benannt, wie sie da waren. Und zuletzt, wie liebt man gute und vollkommene Menschen? Wir schätzen Opferbereitschaft. Epaphroditus war jemand, der sehr opferbereit war. Paulus sagt, Vers 29, so nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, dass er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt. Also, das griechische Wort, was Paulus hier benutzt für dieses, er hat sein Leben nicht geschont, ist Parabolumenai. Und dieses Wort ist ein ganz faszinierendes Wort, weil es beinhaltet ein Element, was man nicht erwarten würde an dieser Stelle. Nämlich, das ist ein Wort, was mehr mit Würfeln zu tun hat oder Glücksspiel. Ja? Und im Prinzip sagt, er hat mit seinem Leben gewürfelt. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Die deutsche Übersetzung, aber dort impliziert das Gleiche. Er war bereit, ein Risiko einzugehen für sein eigenes Leben, um zu dienen, um zu geben. Das ist Opferbereitschaft. Das ist eine Bereitschaft, wirklich viel zu geben und nicht nur seinen persönlichen Rahmen zu beschützen und zu sagen, ja, und ich will nur sehen, dass ich nicht zu müde bin und sonst irgendwas, dann mache ich das. Nee, er war bereit, ein Risiko einzugehen. Über das hinaus, was man erwarten würde. Und Paulus sagt, solche Menschen haltet in Ehren. Solche Menschen haltet in Ehren. Ich will euch ermutigen, also Gott hat euch viel gegeben in der Gemeinde. An Begabungen, an Liebe, an Familie, an dem, was über die Jahre gewachsen ist. Ihr seid alle gute und vollkommene Menschen. Wir sind alle gute und vollkommene Menschen. Ich ermutige euch, schätzt die Stärken ineinander. Wirklich in eurem Herzen. Nicht nur mit Worten, aber auch mit Worten. Und bringt es zum einen zum Ausdruck. Akzeptiert die Schwächen voneinander. Sagt, ja, mein Bruder ist unvollkommen. Und das ist erstmal nicht so schlimm, weil ich bin auch unvollkommen. Habt den Mut, mit Gnade und Wahrheit Probleme zu benennen und gemeinsam Wege zu suchen, die Herausforderungen und Schwierigkeiten zu lösen. Und erkennt die Opferbereitschaft an, die viele von euch über Jahre und Jahrzehnte wirklich hier gegeben haben. Und das nehmen wir für selbstverständlich. Liebe Löwen in der Gemeinde, liebe Golden Retriever, liebe Otter oder auch liebe Lieber, vielen, vielen Dank, dass ihr seit vielen Jahren hier dient. Erst letztens habe ich darüber gepredigt und ich glaube fest daran, dass Gott ein großes Volk in Hamburg hat. Ich freue mich auf 2019. Ich versuche nach wie vor für uns zu klären, welchen Weg zu finden, um involviert zu sein, in dem Maße, wie ihr das wünscht, wie ihr das wollt und mitzugestalten, wo wir können. Aber Gott hat noch viel vor und ich glaube, dass wenn wir diese Haltung haben, wirklich diese Liebe füreinander zu haben, aber auch den Mut, wirklich aneinander zu arbeiten, wie Paulus es sagt. Und das passiert eben nicht nur in Predigten, sondern in Beziehungen untereinander, dann kann Gott noch viel machen. Ja. Amen.